direkt ins Singen. Hoffnung und Dank bringen den Menschen in Schwingung. Und im Epheserbrief wird das als selbstverständlich vorausgesetzt, wie das gemeinsame Singen uns offen macht für Gott und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann gibt es noch einen Text, an dem ich nicht vorbeikomme, wenn ich über für Gott singen nachdenke, wenn ich mich dafür öffne. Und der steht in Apostelgeschichte 16. Bevor ich ihn lese, nehme ich euch kurz mit rein, in welcher Situation wir da gleich den Leuten begegnen. Das fängt eigentlich alles ganz gut an. Oder hatte ganz gut ausgesehen. Ein paar Tage bevor dieser Text gleich einsteigt, waren Paulus und Silas in Philippi angekommen. Und mit ihnen hat in dem Moment, könnte man sagen, erstmals das Evangelium bestimmt hessischen Boden betreten. Und ihr wisst bestimmt, wer die erste europäische Person war, die das Evangelium angenommen hat. Die Purpurhändlerin Lydia. Die erste, die zum Glauben an Jesus kommt. Und mit ihr dann alle, die in ihrem Haus lebten. Damit war dann die erste christliche Gemeinde in Europa geboren. Also es läuft erstmal ungewöhnlich, glatt und gut für Paulus und Silas. Sie hatten schon ganz anderes hinter sich. Sonst sind sie oft, also in diesem Missionsweg, den sie gehen, endet es oft mit einem Desaster. Oder fängt gar nicht erst so richtig an, weil sie vor Ort kaum so richtig Anknüpfung finden. In Philippi ist es anders. Es läuft erstmal gut, bis Paulus eine Dienerin heilt, die wahrsagen konnte. Und damit hat sie ihren Herren, die sie besessen haben, viel Geld eingebracht. Die haben das nämlich direkt sie sozusagen wahrsagen lassen und dann das Geld einkassiert. Auch ihre eigenen. Paulus hat sie freigemacht von diesem Wahrsagegeist und plötzlich konnte die Frau ihre eigenen Worte sagen, ihre eigenen Gedanken sagen, ihre eigenen Gedanken denken. Diese Frau war frei innerlich und damit war dann blöderweise aber die Einnahmequelle ihrer Besitzer versiegt. Und das hat die so sehr verärgert, dass sie Paulus und Silas unter falschen Anklagen ins Gefängnis werfen lassen. Vorher wurden sie noch bis zur Besinnungslosigkeit gefoltert, so war es üblich. Und da setzt unser Predigttext ein. Nachdem man werfen große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, »Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier!« Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Es startet im tiefsten Kerker, in der hintersten Gefängniszelle. Und Paulus muss man sagen, der hatte ja schon viel Schlimmes gesehen in seinem Leben. Bevor er Christ wurde, hatte er selber Christen getötet oder mindestens in solche Löcher gesteckt, wie er jetzt in einem drin steckt. Und auch als Christ selber hat er schon viel Bedrohung und Dunkelheit erlebt. Sogar sehr körperlich, als er Christ wurde, war er ja 3 Tage lang erstmal blind, nachdem der auferstandene Jesus ihm begegnet war. Ich frage mich, ob ihm vielleicht genau diese Begegnung oder diese Erfahrung das hilft, dass auch jetzt in der Mitte der Dunkelheit Gott loben kann. Weil er erlebt hat, wie genau da in der Dunkelheit die Wende, das Wirken Gottes in seinem Leben geschah. Aber erstmal muss ich mich eigentlich aufregen über diese unglaublich ungerechte Situation. Die sind unschuldig angeklagt. Die sind vom aufgewiegelten Volk ans Messer geliefert worden. Die wurden gefoltert, geschlagen und dann am Ende Holzbalken. Ich finde das immer wieder krass, jedes Mal, wenn ich es lese oder darüber nachdenke, wie sehr diese Erzählung, die Lage von Paulus und Silas, wie sehr da das Geschehen von Karfreitag hindurch scheint. Und ich frage mich, ob das auch Paulus und Silas in dem Moment bewusst war. Und dann liegen sie da im Hochsicherheitstrakt, im innersten Kerker, damit sie auch ja nicht so bald wieder anfangen können, Unruhe zu stiften. Feuchte Wände, harter Boden, jede Menge undefinierbares Getier, der Gestank von unzähligen Menschen, die in ihren eigenen Ausscheidungen liegen müssen, weil sie sich nicht rühren können. Stöhnen ringsherum und dann der Schmerz, diese Füße im Holzblock, man liest da so drüber hinweg, aber auch das ist ein Folterinstrument. Die Beine der Gefangenen, die wurden eingespannt in so einen schweren Holzbalken, die in unglaublich unbequemer Lage sie festhielten. Und jegliche Hoffnung auf Flucht direkt im Keim ersticken. Da könnte man jetzt gut verstehen, wenn die beiden eher Klagelieder singen würden, wenn die in ihrem Schmerz, ihrer Enttäuschung, ihrem Ärger Hilferufe zu Gott senden. Es gibt genug Texte in der Bibel, genug Klagepsalmen, die dafür zur Verfügung stünden. Und das ist völlig legitim, in so einer Lage zu klagen. Aber um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Wie bitte? Fragt man sich doch, oder? Was für eine Geschichte, wie absurd eigentlich. Und da gucken wir uns mal dieses Singen genauer an. Das ist nämlich aufgespannt zwischen 2 verschiedenen griechischen Worten für Singen. Und wir gehen diesen Bogen heute Vormittag mit. Dass Paulus und Silas in ihrer Lage Lobgesänge in der Nacht anstimmen, das scheint mir, uns wahrscheinlich ziemlich verrückt. Aber das Wort, was da steht, mit dem diese Lobgesänge hier beschrieben werden, das zeigt uns noch mehr. Das eröffnet noch einen Blick auf das, was dahinter liegt, was da drunter liegt. Da steht Hymnun auf Griechisch. Und dieses Hymnun, das kommt im ganzen Neuen Testament sehr, sehr selten vor. Genau 3-mal. Das eine Mal in Hebräer 2, Vers 12. Da wird der Psalm zitiert, den Jesus am Kreuz betet, Psalm 22. Und darüber hinaus nur noch an unserer Stelle hier und am Ende des letzten Abendmahls, bevor Jesus und die Jünger in den Garten Gethsemane gehen. Und das setzt uns so ein bisschen auf die Spur, was hier im Kerker tatsächlich passiert. Wir können davon ausgehen, dass dieses letzte Abendmahl Jesu ein Passamahl war. Und dann eröffnet sich für uns das Verständnis dafür, dass dieses Hymnun an der Stelle, wenn Jesus das mit seinen Jüngern singt, das große Hallel beschreibt, weil das an dieser Stelle im Passa, in der Passa-Liturgie gesungen wird. Und das große Hallel ist der Abschnitt in den Psalmen von Psalm 114 bis Psalm 118. Ich bin mir ganz sicher, dass nichts in der Bibel zufällig dasteht, wie es das tut. Und deswegen können wir sehr bewusst und wach wahrnehmen, welche Klänge also genau durch dieses Wort Hymnun mitten in der Kerkernacht aufklingen. Es ist nicht irgendwas, was die beiden zerschlagenen Gefangenen singen. Das sind keine aufmunternden Gassenhauer und das ist auch keine Klage, das sind keine Schimpftiraden. Und hier in der tiefsten Nacht, da geht es auch nicht um den Wert des Singens an sich, der das Herz erhebt oder so, sondern sie loben Gott. Und sie tun das mit altvertrauten, lange überlieferten Liedern, die ihn selber in den Blick nehmen. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit rein, was in diesen Psalmen gesungen wird. Psalm 114, Vers 1. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem fremden Volk, da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Königreich. Da klingt die Befreiung an, das Grundmotiv des jüdischen Glaubens. Für das Volk Israel ist Gott zuallererst ihr Befreier. Das ist sein Wesen. So singen sie es seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, in jeder Lage und auch in der tiefsten Nacht. Vers 7, vor dem Herrn erbebe, du Erde, vor dem Gott Jakobs. Und später, Psalm 115, Vers 1 bis 3, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Vers 17, nicht die Toten loben den Herrn, keiner, der hinunterfährt in die Stille. Wir aber, wir loben den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Und ich kann mir vorstellen, wie ihre Stimmen an Kraft gewinnen, wie die Worte und die Melodien ihnen Mut geben, wie sie trotzig immer lauter und kräftiger singen. Psalm 116, das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört, denn er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich ihn mein Leben lang anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach, Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Könnt ihr sie sehen und hören vor eurem inneren Auge und Ohr? Ihr Lieben, ich bin mir sicher, solche Worte, das konnten die beiden geschundenen Männer wohl kaum selbst formulieren. Auf diese Worte und Klänge können sie nur zurückgreifen, können sich hineinfallen lassen und mitnehmen lassen von dem, was sie in- und auswendig kennen. Ich finde das so schön, wie man auf Englisch sagt, by heart. Wir sagen auswendig, auf Englisch heißt es to know by heart, im Herzen, mit dem Herzen kennen. Psalm 117, lobet den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker, denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja. Und dann steht da, und die anderen Gefangenen hörten zu. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich gefragt haben, ob die beiden noch alle Tassen im Schrank haben. Und dann kamen sie vielleicht zu Psalm 118. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. In der Angst rief der Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern gab es und des Herrn Werke verkündigen. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Erdbeben. Wer sich an die Ostergeschichte erinnert, Matthäus, der hört das hier mit und kann nicht anders, als sich zu erinnern, in dem Moment, in dem Jesus starb und der Vorhang des Tempels zerriss, bebte die Erde, Felsen spalteten sich, Grabkammern öffneten sich und die Toten, das ist echt krass, die kamen erst nach der Auferstehung Jesu raus. Und da gab es noch ein zweites heftiges Erdbeben, als der Engel Gottes kam, um den Stein vom Grab wegzuwälzen. Aber Jesus war schon längst nicht mehr im Grab. Ihn hält kein Stein, keine Mauer. Genau das geschieht hier, Jahre später, in diesem Gefängnis in Philippi. Und die Toten, wie die Toten nach der Auferstehung, bleiben hier die Gefangenen erstmal noch drin. Am Anfang von all dem steht der Lobgesang, mit dem Paulus und Silas sich einreihen, ganz bewusst einreihen in die Geschichte Gottes mit seinem Volk, die so eine Befreiungsgeschichte ist. Die reicht bis heute, bis in unsere Zeit. Und so reicht auch die Geschichte der trotzigen Lieder von Gefangenen für Gott durch die Jahrhunderte bis heute. Wenn hier nächste Woche der Gospelchor-Workshop stattfindet, dann stehen wir quasi auf den Schultern der Sklavinnen und Lage, die im 17. Jahrhundert die Spirituals erfunden und gesungen haben und damit die Grundlage für die Gospelmusik gelegt haben. Und in den bewegenden Berichten über die Orchester in Auschwitz und Theresienstadt, da hört man was von der Trotzkraft und der Widerstandskraft, die im Singen und Musizieren liegt. Eines der bekanntesten christlichen Lieder, habe ich neulich eine Umfrage gelesen. Habt ihr eine Idee? In diesem Kontext? Von guten Mächten wunderbar geborgen. Das ist eines der bekanntesten christlichen Lieder. Das ist ein Gefängnislied. Hat Dietrich Bonhoeffer zum Jahreswechsel 44-45 in der Haft geschrieben. Es gibt da echt noch viele Geschichten über Lieder, über trotzige Lieder zu Gott aus der Not. In Stasi-Gefängnissen übrigens, zum Beispiel in Cottbus, war das Singen ausdrücklich verboten. Kann man verstehen, im Singen geschieht Freiheit. Ich habe mich vor einiger Zeit mal intensiver mit der Überschwung von Singen auf den Menschen beschäftigt. Und dabei hat mich besonders ein Artikel begeistert, der war überschrieben, wer singt, kann keine Angst haben, weil, das war die These, das Singen im Gehirn den Bereich blockiert, der Angst, in dem Angst ausgelöst wird. Es geht Neurologen diese These nicht, gleichzeitig zu singen und Angst zu haben, wird behauptet. Das ist nicht ganz bewiesen, diese These, aber sie passt zu der Beobachtung, dass Singen einen besonderen Bereich im Gehirn braucht. Und das ist definitiv ein anderer als das Sprachzentrum. Jeder, der schon mal mit Schlaganfall verletzten Leuten oder junger Pastorin zu tun hatte, hat das schon gemerkt, würde ich behaupten. Also mir wurde das als ganz junger Pastorin so klar, dass ich bis heute davon zehre, als ich am Bett von Gisela Vielenbach saß. Ihr erinnert euch auch, ihr habt mit ihr gesungen, als sie schon nicht mehr reden oder als sie nicht sprechen konnte. Wir haben ganze Choräle durchgesungen und sie konnte alle singen. Aber sprechen, unterhalten konnte man sich nicht. Sie konnte das by heart. Und ich habe sehr deutlich gespürt da, was für ein riesiger Schatz das ist, wenn man solche Lieder in so einer Situation in sich trägt, wenn man in das was eigene Worte finden kann, aber wie Paulus und Silas zurückgreifen kann in das, was andere schon vor einem gesungen haben. Und das passt in die Linie von dem, was wirklich vielfach bewiesen ist und viele andere gesunde Wirkungen, die das Singen mit sich bringt, wenn nicht viel. Durch die Haltung, die man automatisch beim Singen einnimmt, wenn nicht die Füße gerade in einem Holzblock stecken, dann weitet sich der Brustkorb und wir atmen tiefer. Und das wiederum verbessert die Sauerstoffversorgung im Gehirn und führt zu deutlich besseren Hirnleistungen. Das Wort Angst, ne, kommt von Enge, kennt ihr? Wer Angst hat, dem ist eng ums Herz zumute oder dem schnürt sich die Kehle zu. Aber wer singt, der wird ganz weit. Singen öffnet uns. Singen öffnet uns auch füreinander. Wenn wir zusammen singen, dann erleben wir Resonanz. Forscher haben nachgewiesen, und zwar erzähle ich euch gleich wie, dass sich der Herzschlag von Menschen aneinander angleicht, wenn sie zusammen singen. Die super Untersuchungsgruppe für diese ganzen Forschungsergebnisse sind Chöre. Man hat in Chören, wo ja viele Menschen zusammen Unmengen verschiedene Parameter gemessen. Zum Beispiel auch darüber herausgefunden, dass Unmengen von Hormonen ausgeschüttet werden beim Singen, die ein glückliches Gefühl machen. Und zusätzlich, auch nicht unwichtig, werden die beiden Hirnhälften beim Singen synchronisiert und es werden neue Verbindungen geknüpft. Und nicht zuletzt stärkt Singen bewiesenermaßen auch in solchen Untersuchungen mit Chören die Abwehrkräfte. Also so eine Studie hat Chorsänger darauf untersucht und da kam raus, dass sie nach ihrer Probe, nicht vorher, nach ihrer Probe deutlich verbesserte Immunparameter zeigten. Zum Beispiel ein Anstieg der Immunglobuline im Speichel, was dann für eine verbesserte Abwehrleistung gegenüber grippalen Infekten sorgt. Wenn sie die Musik nur angehört haben, die ganze Probe lang, ist das nicht passiert. Das ist durch Singen selber. Es ist, finde ich, also umso bitterer, dass gerade Chöre und das Singen in der Corona-Zeit in den letzten Jahren so gelitten haben. Und viele Sängerinnen, was Sänger sich auch immer noch nicht so richtig zurücktrauen. Ich habe gerade gedacht, es ist ein bisschen wie eine Werberede fürs nächste Wochenende, was ich hier mache. Ne? Also vielleicht motiviert es ja jemanden noch, sich noch anzumelden für das Chorwochenende. Ich finde das auf jeden Fall total stark, was Gott alles an direkten Wirkungen für uns in das Singen hineingelegt hat, wie so ein Bonus, wie so ein Geschenk, was wir selber bekommen, wenn wir singen. Man könnte nämlich schon vom wissenschaftlichen Standpunkt her jedem, der in einer bedrohlichen Situation sitzt, guten Gewissens raten, sing, sing. Sing aber vor allem, weil Gott das Lob verdient, völlig unabhängig und deutlich, wie es gerade aussieht. Lob ist ja mehr als Dank. Das ist ja auch schon deutlich geworden in den Texten, die wir gehört haben. Lob nimmt Gott selbst in den Blick und nicht nur das, was er getan hat. Und singt, weil es frei macht. Das stürzen dann nicht alle Mauern so wunderbar ein, wie die vom Gefängnis in Philippi. Dazu singt innere Freiheit, die Paulus und Silas in die Lage versetzt, auch da zu singen. Und Dietrich Bonhoeffer und die Sklaven im 17. und 18. Jahrhundert, die auf den Baumwollfeldern gesungen haben, und die vielen Geschwister, die bis heute in Gefängnissen singen, diese Freiheit, die haben wir ja wohl allemal. Als sie sich, Paulus und Silas, die waren innerlich so frei, dass sie die äußere Freiheit, als sie sich ihnen bot, als alles offen war, noch nicht mal direkt ergriffen haben, sondern ihre innere Freiheit, die hat ihnen diese unglaubliche Kraft gegeben, auch noch andere auf den Weg der Freiheit mitzunehmen. Das ist das, wo der Bus verhindert, ja, den ich euch versprochen habe, des Textes sich schließt. Paulus verhindert ja den Selbstmord des Wärters und gibt ihm die Antwort auf seine Frage nach Rettung, Glaube an Jesus. Und damit ebnet er auch ihm den Weg zur Freiheit. Das hat alles angefangen mit ihrem Lobgesang. Und jetzt Anteil haben an Paulus und Silas mit diesem Mann und seinem ganzen Haus ihren Glauben. Sie lassen ihn Anteil haben an seiner an ihrer Hoffnung. Und dann steht da in unseren Übersetzungen relativ ruhig und gesittet, nachdem die Wunden versorgt sind und alle getauft wurden. Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. Auf Griechisch, das Ganze steht da ein Wort für einen überbordenden Jubelgesang. Das ganze Haus jubelt, singt jubelnd zu Gott. Und so spannt das Singen in diesem Text einen Bogen um unser ganzes Leben. Für Gott singen, darin ist unser ganzes Leben zusammengehalten. Danken habt, singt, wenn die Sonne scheint und wenn ihr Grund zum Jubeln und zum Danken habt, und singt, wenn ihr Angst habt, wenn der Weg gerade schwierig ist, wenn alles um euch herum Wüste oder Dunkelheit oder Mauer ist. Singt. Und ihr werdet erleben, wie der Geist Gottes sich in euch ausbreitet und euch und uns alle miteinander verbindet. Amen.